In unserer Sendung Tondokument hören Sie heute eine Veranstaltung des Hayek-Clubs Berlin. Am 23. Mai sprach der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Vorstand der Werteunion der CDU, Hans-Georg Maaßen. Der Titel seines Vortrags lautete: Wenn in der Politik die Vernunft verliert und durch Ideologie und religiösen Wahn ersetzt wird.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Vorhin ist gesagt worden, Sie können keine Filme mehr sehen. Ich kann auch keine Kinofilme mehr sehen. Meine Lieblingsfilme neben Forrest Gump. Dumm ist derjenige, der Dummes tut. Ich muss immer wieder an Frau Baerbock und an andere denken. Ist dann auch noch Das Leben des Brian. Es hält einen immer wieder noch am Leben, wenn man so das Lied hört, Always look at the bright side of life. Und Die Hard mit Bruce Willis, diese Serie. Das Leben ist keine Tragödie, sondern das Leben ist ein Actionfilm. Und zum Ende hin siegen doch die Guten. Und das ist auch das, was mich irgendwie noch, ich sage mal, dazu bringt, mich politisch auch zu aktivieren. Und ich bin auch keiner, der bei einem Investment, ich sage mal, auf einen toten Gaul setzen würde. Und wenn ich mich politisch aktiviere, tue ich das deshalb, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass wir gewinnen werden, dass wir Deutschland wieder flott kriegen werden, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung wieder durchsetzen können und was wir mit diesem ganzen Irrsinn, über den ich heute Abend gerne mit Ihnen sprechen will, diesen ganzen Irrsinn auch wieder zurückbringen wollen können. Und das ist etwas, was mich jetzt schon seit Jahren beschäftigt, wenn ich versuche, hier die Situation in Deutschland zu analysieren und auch in anderen Ländern. Ich mich immer frage, was passiert hier gerade? Was geschieht hier und wohin führt das und was sind die Ursachen? In einer freiheitlichen Demokratie sieht die Politik eigentlich so aus, dass die Parteien Interessen vertreten. Das ist eigentlich ganz normal in der Demokratie. Parteien sind Interessenvertreter. Man kämpft um Interessen oder man kämpft auch um Werte. Interessen heißt, die Arbeitgeber wollen weniger Mitbestimmung, die Arbeitnehmer wollen mehr Mitbestimmung, ein Beispiel zu nennen. Oder man will etwas mehr vom sozialen Kuchen haben oder die anderen wollen etwas weniger geben. Das sind natürliche Interessen, die man einfach auch nachvollziehen kann und dann kann man kämpfen, sich auseinandersetzen und dann kommt man zu einem Ergebnis. Oder es gibt in der Politik eben die Auseinandersetzung um Werte. Das sind Prägungen, die man hat. Der Mensch will bekanntlich so nach seiner Entwicklung auch das Lebensumfeld für sich gestalten. Der eine will es ein Stück weit konservativer haben, der andere ein bisschen liberaler, ein dritter noch etwas progressiver. Und wenn man zusammenleben will, dann muss man sich irgendwie aufeinander abstimmen, dann kommen die Werte, die prallen aufeinander und muss man sich verständigen. So sieht eigentlich Politik aus. So, und dann kann es in der Politik auch sein, dass man eigentlich Sachverhalte unterschiedlich auch wahrnimmt. Dass man das eine mal so bewertet und das andere bewertet man so. Aber normalerweise in einer Gesellschaft sollte man den Sachverhalt immer als Sachverhalt ansehen. Also man sollte sich darauf verständigen können, dass die Erde sich um die Sonne dreht und dass die Erde eine Kugel ist. Wenn das in Frage gestellt ist, dann ist man eigentlich schon bei der Debatte relativ schnell am Ende, vor allem wenn der Gegner nicht mehr bereit ist, darüber zu diskutieren. Sondern sagt, das ist für mich ein Axiom, das ist hier unanfechtbar, das ist so, dass sich die Sonne um die Erde dreht und dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich lasse keine weitere Diskussion zu und wer das in Frage stellt, ist ein Verschwörungstheoretiker. So hat eigentlich nie Demokratie in einer freiheitlichen Demokratie funktioniert, sondern auch wenn man, ich sage mal, auf dem Holzpfad war und wirklich glaubte, dass die Erde eine Scheibe ist, dann hat man in der Demokratie so lange diskutiert, bis der eine überredet oder überzeugt war oder man einen Kompromiss gefunden hat, dass man gesagt hat, von 9 bis 24 Uhr ist dann die Erde eine Kugel und danach ist eine Scheibe. Ja, also so funktioniert normalerweise Demokratie. Und was in einer Demokratie normalerweise auch ist, dass man sich dann auf Augenhöhe begegnet. Dass man sagt, okay, der andere hat Interessen, die nicht meine sind. Die mag ich auch nicht, weil die kosten Geld und die kosten vielleicht Lebenszeit. Aber ich begegne ihm auf Augenhöhe als ein Partner, den ich als gleichwertig ansehe, dem ich auch die Chancen gebe, für seine Position zu werben, dem ich auch die Chancen gebe, Anschluss zu finden. Das heißt also, in die Gesellschaft hineinzuwirken und Mehrheiten zu finden, genauso wie ich es für mich auch in Anspruch nehme. Das ist eigentlich Demokratie. Demokratie im Sinne des Sozialismus ist etwas anderes. Die DDR hat sich auch Deutsche Demokratische Republik genannt. Das war nicht nur Zynismus gewesen. Im Westen hat man es als Zynismus wahrgenommen. Die DDR hat sich anders wahrgenommen als eine Demokratie innerhalb eines festgelegten, zulässigen Bereichs. Das heißt, wenn man den Sozialismus reinen Herzens verteidigte, wenn man überzeugt war vom Sozialismus, dann hat man alle Möglichkeiten der Demokratie gehabt. Dann konnte man zwischen der NPD der DDR und der LDPD wählen, der Bauernpartei, der CDU und der SED hat man alle Möglichkeiten gehabt. Die haben alle, haben sie den Sozialismus bejaht und die einen haben etwas mehr für die Bauern rausgeholt, die anderen haben etwas mehr Freiheit für die Kirche rausgeholt. Aber die Grundlage gewesen, wir einigen uns auf den Sozialismus. Aber wer das in Frage gestellt hat, war kein Demokrat mehr. Ich muss immer wieder daran denken, wenn von der politischen Linken, da denke ich an die SED, die sich heute umbenannt hatte über PDS, PDS, die Linke, jetzt in Linke, wenn die gerade diese Partei immer wieder an die Demokratie erinnert und sagt, also wir Demokraten müssen ja zusammenhalten und damit eine andere Partei, die Schwefelgeruch hat, einfach immer raushält. Das ist allerdings der Demokratiebegriff aus meiner Wahrnehmung, den man in der DDR hatte, nämlich Demokraten sind diejenigen, die für den Sozialismus sind, diejenigen, die gegen den Sozialismus sind. Es sind einfach keine Demokraten, das sind Faschisten, das sind Imperialisten, das sind Revanchisten und so weiter. Und mein Eindruck ist, wir sind jetzt hier auf der abschüssigen Bahn, was unsere freiheitliche Demokratie angeht. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Bonner Grundgesetzes. Ich sage immer wieder gern Bonner Grundgesetz im Unterschied zur Interpretation des Grundgesetzes, seitdem wir hier in Berlin sind und der Entwicklung dieses Grundgesetzes in der Rechtsprechung und auch in der Praxis hier in Berlin. Wir haben hier in vielerlei Hinsicht eine Erosion aus meiner Sicht des Grundgesetzes. Diese Erosion sehen wir letztendlich in allen zentralen Bereichen, ob das die Rechtsstaatlichkeit ist, wie das Professor Papier, der frühe Präsident des Bundesverfassungsgerichts, gesagt hat, ob es Demokratie ist, wenn bestimmte Parteien bestimmte Rechte nicht mehr haben dürfen, ob das Meinungsfreiheit ist und auch andere Themen. Und ich sehe, das hängt durchaus zusammen mit einem Phänomen, das aus meiner Sicht äußerst beunruhigend ist, nämlich die Abkehr von grundsätzlichen Prinzipien des demokratischen Umgangs, nämlich dass Realitätssinn und Vernunft unsere Politik prägen und dass stattdessen Ideologie oder mehr noch eigentlich religiöser Fanatismus in bestimmten politischen Bereichen und nicht mehr Vernunft, sondern Irrationalität das politische Geschehen prägen. Besonders auffällig wurde es für mich im Bereich Klimapolitik. Man braucht gar nicht über die vielen, vielen Argumente gegen die, ich sage mal, offizielle Klimapolitik zu diskutieren. Wenn, ich sage mal, Klimaleugner, Kritiker der offiziellen Klimapolitik Argumente vortragen, sage ich mal, brauchen sie eigentlich gar nicht vorzutragen. Mich brauchen sie nicht katholisch zu machen und die anderen wollen sie gar nicht hören. Sie wollen sie gar nicht hören. Sie lassen die Rollladen runter. Sie werden gar nicht eingeladen, um damit diese Argumente auch gar nicht an die Ohren von anderen kommen. Denn wir haben es hier mit einer Ideologisierung zu tun, die bis hin, ich spreche mittlerweile von einer Klimasekte, in das Religiöse geht. Man kann schon fast sagen, wir haben es mit einem Glaubensbekenntnis zu tun. Und das wurde mir deutlich bei einer Rede, die Angela Merkel 2020 war es, in Davos gehalten hatte. Und da ging es auch um das Thema große Transformation. Und in den ersten Sätzen aus meiner Wahrnehmung hat sie das neue Glaubensbekenntnis gesprochen. Weil nach dem, was sie gesagt hatte, war dann irgendwie alles klar. Also wenn man sagt, das glaube ich, das ist so, dann ist alles nachher konsequent. Wenn man sagt, ich glaube an den Klimawandel, ich glaube daran, dass der Klimawandel zu einem großen Teil menschengemacht ist. Ich glaube daran, dass der Klimawandel uns zu einer Klimahölle führt und wir alle elendiglich drin umkommen. Ich glaube auch daran, dass das CO2 dran schuld ist. Und ich glaube auch daran, dass wir den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel stoppen können, wenn wir das CO2 reduzieren können. Und wenn wir dann auch noch sagen, ich glaube auch daran, dass wir es schaffen können. Wenn wir all diese Glaubenssätze inhalieren und verinnerlichen, dann ist unglaublich vieles konsequent. dann ist es auch konsequent, dass man sagt, wir haben für Demokratie keine Zeit mehr. Wir haben für Rechtsstaat keine Zeit mehr, weil Not kennt kein Gebot. Wenn die Erde 2040 brennt, wenn hier die Meere über die Ufer treten und Kiribati und Tonga im Pazifik verschwinden, wenn der Hafen von Hamburg 3 Meter unter dem Meeresspiegel ist, dann haben wir heute keine Zeit mehr. Und da können wir uns nicht im Bundestag mit kleinlichen Debatten über den Klimawandel auseinandersetzen, sondern es muss sofort gehandelt werden. Und dieses Glaubensbekenntnis, das aus meiner Sicht nicht politisch ist, sondern es ist ein religiöses Bekenntnis, das kann man in Teilen gar nicht nachvollziehen. Man kann sagen, dass der erste Glaubenssatz wahrscheinlich richtig ist. Ich glaube an einen Klimawandel. Ich glaube, nichts wandelt sich so sehr wie das Klima. Zu allen Zeiten gab es einen Klimawandel. Beim zweiten kann man schon diskutieren, ob der menschengemachte Klimawandel jedenfalls eine derartige Relevanz hat oder der Mensch eine derartige Relevanz auf den Klimawandel hat. Aber bei den weiteren Glaubenssätzen wird es dann immer dürftiger, was die argumentative Unterlegung angeht, sodass man da in der Tat nur noch bei reinen Glaubenssätzen ist. Und ich sagte, aus diesen Glaubenssätzen gibt es eine gewisse Konsequenz. Diese Glaubenssätze führen aber auch dazu, dass die Gläubigen sagen, eine freiheitliche Grundordnung, so wie wir sie kennen, mit Rechtsstaat und Demokratie und Volkssouveränität, Meinungsfreiheit, Medienpluralismus, kann es nur geben im Rahmen der Klimaneutralität. Also wenn der Klimaschutz gewährleistet ist, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann kann dies gewährt werden. Und so nehme ich das fast jeden Tag wahr, wenn die sogenannten Klimaaktivisten der letzten Generation in Berlin hier den Straßenverkehr blockieren, ohne Rücksicht auf Verluste, wenn Energieanlagen zerstört werden, ohne Rücksicht auf Verluste, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Leute für sich die Rechte in Anspruch nehmen, die dazu dienen, ihre Ideologie, ihre Religion durchzusetzen, aber die Rechte ignorieren, den Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit und all das, was im Grunde genommen unsere Rechtsstaatlichkeit und freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht, ignorieren, letztendlich bekämpfen, weil sie den Klimaschutz als relevanter ansehen als unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist aus meiner Sicht eine zentrale Gefährdung unseres Staatswesens, wenn sich Menschen daran setzen, ihre Ideologie ganz oben hinzustellen. Denn der Mensch hat sich, oder das deutsche Volk hat sich das Grundgesetz gegeben und die Institutionen und nicht das Klima. Das Grundgesetz ist für das Volk da, für die Menschen da und nicht für das Klima. Und schon gar nicht in der Interpretation einer kleinen Gruppe. Dass es Klimaschutz geben soll, ist ohne Zweifel notwendig, aber das Grundgesetz, die Grundrechte dienen der Abwehr von Übergriffen durch den Staat und der Abwehr jedenfalls von Ansprüchen auch bestimmter politischer Sektierer gegen den Bürger. Und das sehe ich derzeit in Gefahr. Es wird auf den Kopf gestellt, auch nach der Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo das Bundesverfassungsgericht im Grunde genommen die Grundrechte unter den Klimavorbehalt gestellt hat, mit Blick auf zukünftige Generationen. Also damit muss ich sagen, sind die Grundrechte von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Sie sind nicht mehr Abwehrrechte gegenüber dem Staat, sondern die Grundrechte werden zugeteilt im Rahmen des Klimaschutzes. Und diese Ideologisierung nimmt in anderen Bereichen weiter Gestalt an. Ich hatte das seinerzeit mal, und da habe ich viel Kritik geerntet, mit Blick eben auf Gender und die ganzen Trans-Leute so gesagt, man kann vielleicht in Afrika, es könnte auch Lateinamerika sein, es könnte auch woanders sein, wo es jedenfalls in Anführungszeichen rückständige Kulturen gibt, darf ich auch rückständig nicht mehr sagen, jedenfalls Menschen gibt, die jedenfalls von unserer Zivilisation noch nichts erlebt haben. Da kann man hingehen und man kann ihnen vielleicht Glasperlen als Diamanten andrehen und man kann ihnen vieles andere noch andrehen und die werden das noch mitmachen und glauben. Aber ich glaube, diese Menschen werden nicht glauben, wenn man denen sagt, es gibt mehr als 2 Geschlechter. Die würden einen auslachen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Weil es ist, glaube ich, in diesen Dörfern, in diesen Kulturen noch nie ein Mensch von einem dritten Geschlecht geboren oder gezeugt worden. Sie glauben es einfach nicht. Aber wir sind bereit, das derzeit zu glauben. Wir sind derzeit bereit, sehr, sehr viel zu glauben. Viele glauben es nicht, aber sie machen es trotzdem mit. Zum einen, weil man vielleicht damit auch Geld verdienen kann. Zum anderen, weil man einfach dabei sein kann. Aber wir haben es hier auch mit einer Glaubensüberzeugung zu tun, die in maßgebenden Kreisen jedenfalls Oberwasser hat, sich durchgesetzt hat, in allen Redaktionen stark vertreten ist, in der Politik stark vertreten ist und letztendlich unsere Gesellschaft damit nicht nur dominiert, sondern auch die Menschen dazu zwingt, sich unter dieses Joch dieser Glaubensgewissheit zu zwingen. Und man kann noch weitere gesellschaftliche Themen durchdeklinieren, wo man auch immer wieder zum Ergebnis kommt, das hat ja wenig mit Realitätssinn zu tun, mit Rationalität zu tun, sondern mehr mit Glaubenserwartung. Ich denke da an mein juristisches Leib- und Magenthema, die Migrationspolitik, wo jetzt die Türen weit aufgemacht werden für Migranten, die alle zu uns kommen sollen und wo die Migration noch weiter erleichtert werden soll. Wir haben mittlerweile, glaube ich, rund 2 Millionen Migranten in den letzten Jahren aufgenommen. Jedes Jahr mehr als 200.000 Asylsuchende. Das muss man sich vorstellen. Das ist sowas wie eine deutsche Großstadt. Meine Heimatstadt Mönchengladbach, 260.000 Einwohner. Etwa so viele Zuwanderer als Asylsuchende allein im Jahr. Und das bedeutet, für diese Leute müssen Krankenhäuser, Kindergärten, Straßen, Infrastruktur und so weiter gebaut werden. Aber die Politik erklärt nicht, warum wir diese Leute hier ansässig machen sollen. Und zwar nicht nur temporär, sondern dauerhaft und integriert werden sollen. Sondern sie macht es einfach. Und zwar auch mit einer gewissen Glaubensgewissheit. Für diese Darstellung der Glaubensgewissheit und für die Kritik daran bin ich ja auch von der CDU gemaßregelt worden. Weil ich das bei bestimmten sogenannten Flüchtlingsunterstützern oder Schleusern als eine Art Rassismus ansehe, die dann sagen, also die Weißbrote, das heißt Menschen heller Hautfarbe in Deutschland, die sollen aussterben und in 50 Jahren sollen es hier nur noch andere geben. Muss ich sagen, wer eine derartige Vorstellung davon hat, wie man zusammenlebt, der hat eine Vorstellung, dass man eine Gesellschaft nach dem Reißbrett ausrichtet. Irgendjemand hat dann so eine ideologische Vorstellung und alle anderen haben danach zu spuren. Es gibt höherwertige Menschen, das sind diejenigen, die aus dem Ausland kommen und die hellhäutigen Menschen, diese Weißbrote, das sind die Minderwertigen, die sollen in ihrer Fortpflanzung wohl irgendwie dominiert werden. Da muss ich sagen, das habe ich schon mal gehört oder gelesen, diese Ideologie. Und wenn diese Ideologie hier in Deutschland unter dem Deckmantel des Flüchtlingsschutzes dominant ist, wie sie derzeit zu sein scheint, dass immer mehr Leute ins Land geholt werden, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung gibt, dann ist das aus meiner Sicht ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. So, und jetzt sehe ich, das wird weiter fortgesetzt mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, das weiter aufgeweicht werden soll, wonach quasi jemand die deutsche Staatsangehörigkeit durch Ersitzung erlangen kann. Er muss sich nur eine bestimmte Zeit in Deutschland aufhalten, er braucht keine näheren Einbürgerungsvoraussetzungen mehr zu erfüllen. Jedenfalls diese Soll-Vorschriften werden dann in Kann-Vorschriften umgewandelt. Muss ich auch sagen, das ist dann ein fließendes Hineinwachsen aus der illegalen Einwanderung über die Duldung oder den Asylbewerberstatus, über das Chancenaufenthaltsrecht von Frau Faeser, über dann die Härtefallregelung bis eben in die deutsche Staatsangehörigkeit. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht begründen kann. Dafür gibt es keine Begründung. Ich wundere mich auch, dass die Opposition im Bundestag, vor allem die CDU, nicht die Frage stellt, warum sollen wir das machen? Was ist der Grund für diese erleichterte Einbürgerung? Was ist der Grund? Es ist nicht mehr der Grund, wie man in den 90er Jahren vorgegaukelt wurde, dass am Anfang der Integration die Staatsangehörigkeit stehen muss. Das wird heute nicht mehr gesagt. Der Grund ist, aus ideologischen Gründen will man einfach eine andere Gesellschaft, weil man eine andere Gesellschaft schöner und besser findet. Und da muss ich sagen, das macht mir Angst. Und das sehe ich nicht, dass es in Einklang jedenfalls mit der Volkssouveränität steht. Nicht die Politiker wählen sich das Volk aus, sondern das Volk wählt sich die Politiker aus. Und hier habe ich auch den Eindruck, dass etwas von den Füßen auf den Kopf gestellt werden soll. Diese Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben, mit der, ich sage mal, dieser Ideologisierung, der Verleugnung auch der Realität, dass man über die Realität gar nicht reden will, sondern dass man diese Realität nur gefiltert durch seine eigene Ideologie zur Kenntnis nimmt, hat natürlich ganz erhebliche Auswirkung auf die politische Lage hier auch in Deutschland und auch das Zusammenleben. Derjenige, der eine Ideologie als die einzig richtige ansieht, weigert sich mit Argumenten, sich auseinanderzusetzen. Ich merke das, wenn ich versuche, mit Menschen über Klimapolitik, über Migrationspolitik zu reden. Sie laufen schreiend davon, wenn sie überhaupt da sind. Ansonsten wird man ja gar nicht eingeladen zur Diskussion, weil man diese Argumente nicht hören will. Denn diese Argumente gefährden letztendlich diese Religionsgewissheit. Hinzu kommt, dass der politische Gegner nicht mehr als Gegner betrachtet wird, sondern als politischer Feind. Wenn man zu dem Kreis der Parteien gehört, die alle einer Meinung sind, dass wir dieses Glaubensbekenntnis herunterbeten sollten, wenn es um Klimaschutz geht, dass alle einer Meinung sind, dass es mindestens 3 Geschlechter gibt, vielleicht auch 10 Geschlechter oder 20 Geschlechter, dann ist es vielleicht der politische Konkurrent, wenn es eine Partei ist, die das mitmacht. Der politische Feind ist, der diese Glaubensgewissheit in Frage stellt. Er sagt, nein, es gibt nur 2 Geschlechter. Es gibt vielleicht Menschen, die Probleme haben, aber es ist abnorm, aber es gibt nur 2 Geschlechter. Wenn man sagt, es gibt einen Klimawandel, aber dass der Klimawandel nur zu einem kleinen Teil Menschen gemacht ist und dass wir Deutschen den wirklich nicht ändern können oder fast gar nicht ändern können, dann ist man nicht der politische Gegner, der auf Augenhöhe betrachtet wird, sondern ist man der Feind, dem man keinerlei Plattform geben darf, der ausgegrenzt und ausgeschlossen werden darf und der bekämpft werden muss, wie man Feinde bekämpft. Und diese Feindbekämpfung hat hier mittlerweile schon Dimensionen angenommen, die mich hier erschrecken lassen. Eine Feindbekämpfung, die in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft keinerlei Platz haben darf, ist mittlerweile hier in vielen Bereichen dominant geworden. Ich will mich hier gar nicht einsetzen für die AfD, aber ich habe über viele Jahre wahrgenommen, wie mit der AfD und wie mit Mitgliedern der AfD umgegangen wird. Man kann die AfD ablehnen, man kann kritisch sein gegenüber der AfD, aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, das ist eine Partei, die von einem Teil der Bevölkerung gewählt wird. Und diese Partei muss man im Bundestag und in der Öffentlichkeit ihren Platz geben. Man kann sie politisch bekämpfen, man kann sie kritisieren, man kann sie mit Argumenten ganz, ganz massiv bekämpfen und versuchen, in die Enge zu drängen. Aber eine politische Feindbekämpfung, indem man sagt, da wo ein Mensch der mit einem AfD-Politiker essen geht, hat seinen Job zu verlieren. Was ja in Hessen passiert ist bei einem Landesbeamten. Jemand, der für die AfD kandidiert, verliert seinen Job. Jemand, dessen Ehefrau AfD-Mitglied ist, bekommt keine Aufträge mehr. Da muss ich sagen, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist politische Feindbekämpfung. Wenn man dem Gegner noch nicht mal seine wirtschaftliche Grundlage lässt, oder dem politischen Feind, so wie man es ansieht, seine wirtschaftliche Grundlage lässt, ist dies undemokratisch. Und nun muss ich sehen, dass diese von einigen als Brandmauer bezeichnete Ausgrenzung der AfD immer weiter nach links verschoben wird. Und Sie werden ja auch zur Kenntnis genommen haben, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen mich läuft. Ich bin Vorsitzender der Werteunion seit dem 28. Januar. Und 2 Tage später, 28. Januar war Samstag, der nächste Werktag, der Montag, hat die CDU entschieden, Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen, weil Vorsitzender der Werteunion und weil er sich Chiffren bedient hat, die möglicherweise auch von Antisemiten, Verschwörungstheoretikern, Schwurblern und dergleichen verwendet werden. Es ist ganz klar, um was es hier geht. Die CDU will die Brandmauer gegenüber der AfD weiter nach links verschieben. Die soll also, so nach meiner Einschätzung, rechts von Merz hochgezogen werden und jeder, der rechts davon steht, ist ein Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremist, Antisemit, Nazi und so weiter. Jedenfalls jemand, der im demokratischen Diskurs überhaupt nichts zu suchen hat. Und damit wird der demokratische Diskurs, der demokratische Debattenraum immer weiter eingeengt. Weil ich damit natürlich nicht einverstanden bin, nicht nur, weil es um meine Person geht, sondern weil ich den Eindruck habe, das hat erhebliche Auswirkungen auf den innerparteilichen Pluralismus, gehe ich auch gegen dieses Parteiausschlussverfahren vor. Nur, es zeigt mir, dass die CDU, die bislang im Grunde genommen als eine Hoffnungspartei unter Merz galt, im Grunde genommen in diese Richtung gegangen ist, wie eben auch die linken Parteien, den Meinungskorridor immer weiter einzuengen und diesen Meinungskorridor dann auch auf politische Dogmen dann auszurichten, die ich für realitätsfremd halte. Ob es die Migrationspolitik ist, ob es die Klimapolitik ist, die Energiepolitik und einige Politikfelder auch mehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Befund ist insoweit, wir sind nicht nur auf der abschüssigen Bahn, wir sind schon ziemlich weit nach unten gefahren. Viele haben das langsam bemerkt, manche haben es schon etwas vorher kommen sehen. Und mein Eindruck ist, von Woche zu Woche werden immer mehr Leute in Deutschland wach, dass hier manches nicht mehr richtig funktioniert. Dass das, was gestern noch richtig war, heute schon rechts- oder verschwurblerig ist. Bekommen mit, dass man wegen bestimmter Äußerungen, ob im Privatleben oder am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Restaurant sich umschauen muss, wie man wahrgenommen wird, ob man das noch so sagen darf oder ob das vielleicht nicht mehr gesagt werden kann. Es hat sich also in Deutschland vieles zum Nachteil der freiheitlichen Demokratie verändert. Aber die Frage ist, und da greife ich die Formulierung von Lenin auf, 1904, was tun? Was tut man in einer derartigen Situation? Als Verfassungsschutzpräsident, der ich das nun über viele Jahre war und ich sage mal, dies auch in Teilen schon wahrgenommen habe, ohne das, ich sage mal, direkt einordnen zu können, weil das nun auch ein schleichender Prozess über die Jahre war. Mir war nie so klar gewesen, ob das nun Fehlentscheidungen sind der Politik, ob es Fehlentwicklungen sind oder ob wir hier auf einen schleichenden Systemwechsel hinauslaufen. Als Verfassungsschutzpräsident habe ich nun schon gesehen, dass diese Ideologisierung und dieser religiöse Fanatismus bei der politischen Linken immer stärker geworden ist, immer dominanter geworden ist und dass auch in der SPD, bei den Grünen vernünftige, bodenständige Politiker schnell ersetzt worden waren durch fanatische Heißsporne. In der jetzigen Situation, mein Eindruck, die Vernünftigen, die Moderaten, die, ich will gar nicht sagen Konservativen, aber diejenigen, die realitätsbewusst sind, die sind in den meisten Parteien an den Rand gedrängt worden. Auch in meiner CDU leider, jedenfalls was die Funktionärsebene angeht. Diejenigen, die sich äußern, äußern sich leider im Rahmen des Mainstreams und äußern nur zurückhaltend Kritik jedenfalls an der links-grünen Politik. Was tun? Das erste ist einfach darüber reden, über diesen Befund und anderen auch aus meiner Sicht Mut machen. Ich glaube, was die politische Linke am wenigsten mag, ist aussprechen, was man sieht. Aussprechen, was man sieht, tut ihnen unglaublich weh. Und man braucht noch nicht mal eine bestimmte politische Position zu beziehen. Man braucht noch nicht mal eine bestimmte Meinung zu vertreten. Seine eigene Meinung, allein das Aussprechen von Realitäten tut schon weh. Das ist mein Eindruck. Deswegen Aussprechen von Realitäten tut weh und Aussprechen von Realitäten zwingt sie dazu auch, sich politisch zu äußern dazu. Sie können nicht permanent ausweichen, sie können nicht permanent einer politischen Diskussion aus dem Wege gehen. Das Zweite ist natürlich, die Menschen zu mobilisieren. Menschen zu mobilisieren ist einfach, wenn man die Medien auf seiner Seite hat. Wenn man mal den Intendanten des ZDF oder der ARD anrufen kann und sagen kann, also die Welt geht 2030 mit der Klimahölle unter. Bitte, wir brauchen ja eine Dokumentation dazu. Wir, ich sage mal, wir Liberalen und Konservativen sind aus dem öffentlich-rechtlichen Diskurs weitestgehend rausgedrängt worden, dank der Cancel Culture, weil wir Kritik üben, weil wir allein schon Fragen stellen, weil wir allein schon Tatsachen formulieren, sind wir in weiten Teilen draus, man will uns nicht hören. Was uns bleibt, das sind natürlich die vielen alternativen Medien. Was uns bleibt, sind allerdings, ich sage mal, auch die Möglichkeiten, die man schon immer hatte, nämlich über Veranstaltungen, über Gespräche, Gesprächskreise, Menschen anzusprechen, Menschen zu mobilisieren, ihnen Mut zu machen, sie zu überzeugen und auch darauf aufmerksam zu machen, was wir für Entwicklungen in Deutschland haben. Und da brauchen wir nicht 100% der Bevölkerung zu erreichen. Politische Veränderungen sind selten von Mehrheiten ausgegangen, sondern von Minderheiten, die sich eingesetzt haben, die mobil waren, Minderheiten, die mobilisiert worden waren und die auch andere mitgerissen hatten. Und die Mehrheit ist im Zweifel zu Hause geblieben. Und so war es auch 1989. Es ist nicht die Mehrheit, der Bürger der DDR auf die Straße gegangen. Auch da war es eine Minderheit. Die Mehrheit ist auch im November 1989 zu Hause geblieben. So war es gewesen. Und im Dezember, nach einer Meinungsumfrage, Dezember 1989, waren noch 3/4 der DDR-Bürger der Meinung, dass ein Sozialismus eine gute Gesellschaftsform ist, wenn es denn, ne, ein liberalerer Sozialismus wäre, ein marktwirtschaftlich oder ein, ich sag mal, platt ein Sozialismus mit Bananen und Reisefreiheit. Das war die Vorstellung von vielen damals gewesen. Die Wende ist von relativ wenigen, die mobil waren, die auch viel eingesetzt haben, auch mutig waren, ist sie herbeigeführt worden. Und das bringt mich dann zu meinem letzten Punkt, Hoffnung in dieser Situation. Viele Menschen, mit denen ich rede, die wirken deprimiert und hoffnungslos. Ich glaube, man könnte in der jetzigen Situation ein Heidengeld verdienen, wenn man Auswandererberater wäre und wenn man Mittelständlern erklären würde, wie man die Wegzugssteuer umgehen könnte. Ich sage nur, Auswanderung ist keine Alternative. Es gibt nicht wie in der DDR ein zweites Westdeutschland, wo man hinmachen kann. Auch die Schweiz ist nicht viel anders. Also wenn man in der Schweiz ist und fährt durch Zürich oder durch Basel, ist es auch nicht viel anders als in Düsseldorf oder in Frankfurt. Und auf dem Land ist es natürlich anders. Aber dann kann ich auch nach Schmalkalden oder nach Meiningen fahren. In der Schweiz geht die Welt auch unter, aber vielleicht 10 Jahre später. Also von daher zu glauben, in der Schweiz, in Frankreich, Spanien ist alles anders. Aus meiner Sicht ist das eine Illusion. Auch in den USA, wenn man, ich sag mal, Kalifornien, New York, sich einige andere Staaten anschaut, es ist, was die ich sag mal immer, die Bolschewoken, diese irre Lehre dieser Vogue-Bewegung angeht, ist es noch schlimmer als hier. Heißt also für mich, Auswandern ist keine wirkliche Alternative. Ins Ausland immer wieder mal reisen, nach Japan, wie vorhin gesagt, wunderbar. Ich bin immer sehr, sehr gerne dort, weil man da durchatmen kann. Auslandsluft macht frei, sage ich mir immer. Kann tief durchatmen und komme wieder gestärkt nach Deutschland und weiß, auch seinen eigenen Kompass wieder in die richtige Richtung auszurichten. Aber ich glaube, wir müssen uns hier auf Deutschland konzentrieren und Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich glaube auch, wir haben wirklich, wirklich Grund zur Zuversicht. Da bin ich bei dem, was ich am Anfang gesagt hatte. Ich investiere nicht in einen toten Gaul und ich setze mich schon gar nicht drauf, sondern ich investiere in ein Investment, wo ich vielleicht 10 € reinstecke und 1 Million rausbekomme. Und ich bin sicher, wenn man in Deutschland jetzt investiert, man wird viel, viel rausbekommen, weil die Substanz nicht ganz kaputt ist, sondern weil wir es schaffen können. Und warum können wir es schaffen? Na, schauen Sie sich mal das politische Personal in Deutschland an. Die Leute, die jetzt dieses Land in Richtung Energiekatastrophe, in Richtung Bildungskatastrophe, in Richtung Migrationskatastrophe, man kann eigentlich jeden Bereich nennen, außenpolitisch will ich gar nicht erst ansprechen, nahezu jeder Bereich, den man anpackt, führt in Richtung Desaster oder Katastrophe. Aber wenn man sich die Leute anschaut, sind bildungsferne, berufslose Leute, die es, glaube ich, im normalen, weitestgehend, die es in einem normalen Leben nicht so wirklich weit gebracht hätten. Im Bundestag verdient man als einfacher Abgeordneter schon so viel wie der Vizepräsident meiner alten Behörde oder ein Bundesrichter. Das ist so für Leute, die nichts gelernt haben, richtig, richtig Geld. Aber sie sind hochaggressiv, sie sind fanatisch, sie sind in Teilen religionsüberzeugt von ihrer Religion. Aber sie können es einfach nicht. Sie können es nicht. Und das macht auch den Unterschied vielleicht aus zwischen anderen extremen Gruppierungen. Auch in der Vergangenheit, auch in der DDR, wusste man, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, dass man Kraftwerke haben muss und dass Windräder und Photovoltaikanlagen wohl nicht ausreichend sein könnten, wenn man Strom braucht. Und das wussten auch andere. In der DDR ist es war man geerdeter, war man realitätsbezogener. Und man hatte letztendlich auch noch dafür gesorgt, dass Leute, die was gelernt haben, gebildet waren, in bestimmte Führungsfunktionen gekommen waren. Also auf der einen Seite sage ich, unser Gegenüber hat nicht so viel drauf. Unser Gegenüber ist zwar fanatisch, unser Gegenüber wird es aber auch nicht schaffen, weil die Rechnung wird einfach nicht aufgehen. Das werden wir sehen. Wir werden sehen, wenn hier alles auf Strom umgeschaltet wird, wenn wir die E-Mobilität haben, wenn wir die E-Heizung haben, nämlich Wärmepumpen, die brauchen nun auch Strom. Das wird selten gesagt. Das sind für mich nichts anderes als kastrierte Klimaanlagen, die keine Kälte von sich geben, sondern nur Wärme. Wenn Sie in Japan waren, werden Sie in Tokio in jedem Haus werden Sie so eine Wärmepumpen-Klimaanlage gesehen haben. Was braucht sie? Strom. Ja, richtig, richtig Strom. Und wenn es kalt ist, dann wird es auch nicht richtig heiß. Heißt also, wir stellen hier alles auf Strom um. Wir schalten unsere Kernkraftwerke aus. Wir haben noch ein paar Braunkohlekraftwerke, dann haben wir ein paar Windmühlen, die im Winter stillstehen. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube auch mittlerweile merkt es jedes Milchmädchen, dass das nicht funktionieren kann. Und das muss ich sagen, das kann einem Hoffnung geben. Unser Gegenüber kann es nicht. Unser Gegenüber, das sind nicht die hellsten Lampen im Lampenladen. Und wir auf der anderen Seite, das sage ich mal mit vollem Selbstbewusstsein, auch wenn ich, als Sie sich hier vorgestellt haben, wir können es. Ja, wir haben Lebenserfahrung, wir haben Berufserfahrung und wir wissen, wie es besser gehen kann. Nur haben wir Bürgerlichen einen Fehler in der Vergangenheit gemacht, einen ganz schwerwiegenden Fehler. Wir haben das zugelassen, dass es diese politische Fehlentwicklung gab. Wir haben es zugelassen, weil wir dachten, viele jedenfalls dachten es, Demokratie besteht darin, dass man einmal in 4 Jahren zur Wahl geht, dass man seine Steuern bezahlt und die Kinder gut erzieht und dann gibt es diese Profis, die werden es schon machen. Aber die machen es nicht. Und wir müssen einfach begreifen, jemand anderes wird es nicht tun. Und ich glaube, das ist auch ein Problem von vielen Bürgern heutzutage, die die Fehler sehen, die Fehlentwicklung, die diesen schleichenden Systemwechsel sehen, dass die sich sagen, ja, das ist alles falsch, aber jemand wird sich schon drum kümmern. Nein, es wird sich nicht jemand anderes drum kümmern, wenn wir es nicht selber tun. Und deswegen müssen die nächsten Schritte sein, dass wir einfach die Menschen in Deutschland, und das ist nicht nur, beileibe nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein westliches Problem, dass wir alle versuchen, Menschen zu mobilisieren, auf die Fehlentwicklung aufmerksam zu machen, um die es hier geht und denen deutlich zu machen, es geht hier um alles. Das wird hier das Endspiel sein. Es geht letztendlich darum, ob das, was eure Großeltern, eure Eltern aufgebaut haben, was ihr gemacht habt, ob das hier alles diffundiert durch hier die Enteignung im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, durch Inflation, ob die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt wird oder ob wir uns unsere Freiheiten im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wieder zurückholen. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, viele Menschen zu mobilisieren, ich will nicht diese 3 schlimmen deutschen Worte sagen, wir schaffen es, aber wir kriegen es hin. Dankeschön.
Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sprach am 23. Mai im Hayek-Club Berlin. Sein Thema war, wenn in der Politik die Vernunft verliert und durch Ideologie und religiösen Wahn ersetzt wird.